1. Petrus 1, Verse 3 bis 9. Und da heißt es: Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der nach seiner großen Barmherzigkeit uns wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbteil, das in den Himmeln aufbewahrt ist für euch, die ihr in der Kraft Gottes durch Glauben bewahrt werdet zur Rettung, die bereitsteht, in der letzten Zeit geoffenbart zu werden. Darin jubelt ihr, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es nötig ist, in mancherlei Versuchungen betrübt worden seid, damit die Bewährung eures Glaubens viel kostbarer befunden wird als die des vergänglichen Goldes, das durch Feuer erprobt wird, zu Lob und Herrlichkeit und Ehre in der Offenbarung Jesu Christi, den ihr liebt, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt, an den ihr glaubt, obwohl ihr ihn jetzt nicht seht, und über den ihr mit unaussprechlicher und verherrlichter Freude jubelt. Und so erlangt ihr das Ziel eures Glaubens, die Rettung der Seelen. Ihr Lieben, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie dieser Text ein gewaltiger Trost für mich geworden ist. Ich habe vor etwa 2 Wochen ist mir dieser Text aufs Herz gefallen, in dem Sinne, dass er mich so angesprochen hat, dass ich gedacht habe, ich muss so bald als möglich darüber predigen. Da war überhaupt noch nichts abzusehen von dem, was dann geschehen ist. Und eine Woche später ist dann die Uli verstorben. Und jetzt hat dieser Text noch einmal eine ganz andere Bedeutung für mich. Gott hat auch da schon vorbereitet. Ihr Lieben, dieser Text ist ein Jubel über das Wunder der Erlösung. Dieser Text ist ein einziger Jubel, so verstehe ich ihn, über das Wunder der Erlösung. Es ist natürlich jetzt für mich noch existenzieller zu spüren, die gewaltige Aussage, die in diesem Text stehen, der riesige Unterschied, den es ausmacht, ob wir Christ sind oder nicht. Der gewaltige Trost, der uns zuteil wird aus dieser Gewissheit, die der Apostel Petrus hier in diesem Text wiedergibt. Ihr Lieben, es macht einen Unterschied. Es macht einen Unterschied, ob wir zu Jesus gehören oder nicht. Es macht einen gewaltigen Unterschied. In dieser letzten Woche ist mir kaum ein anderes Wort so oft in meinem Herzen gewesen wie das Wort gewaltig. Es macht einen gewaltigen Unterschied, ob wir durch Jesus Christus erlöst sind oder nicht. Es macht einen gewaltigen Unterschied, was für eine Perspektive wir haben. Ob wir diesen Gott, von dem hier die Rede ist, kennen oder nicht kennen. Und es macht einen gewaltigen Unterschied, ob wir durch menschliche Worte getröstet werden oder durch den Gott allen Trostes, der eine gewaltige Erlösung für uns vorbereitet hat. Ihr Lieben, lasst mich so ein bisschen durch den Text gehen. weil er eine unglaubliche Botschaft hat. Natürlich nicht nur für mich, sondern für jeden von uns. Und das soll uns alle miteinander trösten und vorantreiben. Diesem gewaltigen Gott entgegen, dieser gewaltigen Erlösung entgegen. Wir haben es mit einem Gott zu tun, von dem es heißt, dass er uns wiedergeboren hat, und zwar aus seiner großen Barmherzigkeit. Ihr Lieben, die Barmherzigkeit Gottes ist die Triebfeder für sein Handeln uns gegenüber. Ist das nicht gewaltig? Es zerreißt ihm sein Herz, heißt Barmherzigkeit. Es zerreißt ihm sein Herz, wenn eines seiner Geschöpfe verloren geht. Es zerreißt ihm sein Herz, wenn Menschen, die er geschaffen hat, und die verstrickt worden sind in die Sünde, in die Knechtschaft des Todes und des Teufels, wenn Menschen in diesem Zustand leben müssen. Es zerreißt ihm sein Herz. Und darum hat er etwas Gewaltiges getan. Er hat eine gewaltige Erlösung geschaffen. Ihr Lieben, aus seiner Barmherzigkeit heraus hat er seinen Sohn gesandt in die Welt. Und aus seiner Barmherzigkeit heraus hat Jesus unsere Sünde auf sich genommen, ist darunter gestorben. Aus seiner Barmherzigkeit heraus hat er gehandelt in der Auferstehung Jesu Christi, ihn zu neuem Leben erweckt, sodass er der Erstling geworden ist. Und ihr Lieben, es heißt so wunderbar hier in diesem Text, dass dieser Gott, der der Vater Jesu Christi ist, uns neu geboren hat zu einer lebendigen Hoffnung. Ihr Lieben, dieses Werk der Erlösung, das Gott in Jesus geschaffen hat, dieses Werk der Erlösung, wie kommt das auf uns zu? Wie wird das sozusagen unser Eigentum? Wie wirkt sich das in unserem Leben aus? Wie bekommen wir Anteil? Darüber redet hier Petrus, nicht wie er es geschaffen hat am Kreuz, sondern wie es uns zugeeignet wird. Und das Erste, es beginnt so, die Zueignung dieses Heils, dass Gott in jedem Einzelnen von uns ein Schöpfungswunder tut. Gott hat uns neu geboren. Und darüber lobt und preist der Petrus, gepriesen sei Gott, der uns wiedergeboren hat, neu geboren hat. Ihr Lieben, ich glaube, wir machen uns viel zu wenig, wir haben viel zu wenig, Überlegung darüber, was das heißt, dass wir neu geboren sind durch diesen Gott, aufgrund der Auferstehung Jesu und seines Todes natürlich vorher. Das ist das Gewaltigste, ihr Lieben, was wir hier auf dieser Erde erleben. Kein Wunder, dass wir äußerlich erleben würden, könnte einigermaßen gleich sein wie das Gewunder der Neugeburt. Die Tatsache, dass in diesem alten Leben, das der Sünde verfallen ist, Gott ein neues Leben schafft und durch dieses neue Leben wir Anteil gewinnen an dieser Erlösung, die er für uns gewonnen hat. Ihr Lieben, das ist das Größte, was in unserem Leben hier auf dieser Erde geschehen kann. Hier auf dieser Erde. Das Allergrößte. Ist jemand in Christus, dann ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, alles ist neu geworden. Und ihr Lieben, das ist uns zuteil geworden durch einen Schöpfungsakt Gottes, indem er uns nun Anteil gibt an diesem Auferstehungsleben, das Jesus bekommen hat, als er vom Tode auferweckt worden ist. Darum sagt er, durch die Auferstehung des Jesu Christi von aus den Toten haben wir Anteil bekommen. Ihr Lieben, als ihr und ich unser Leben Jesus in die Hand gegeben haben, vielleicht war es ein ganz einfacher, schlichter Akt, Vielleicht haben wir gar nicht viel gespürt dabei. Vielleicht haben wir sogar nachher gezweifelt daran, ob das echt war. Und trotzdem, es ist das Gewaltigste geschehen, was es in diesem Leben hier zu erfahren gibt. Gott hat dieses neue Leben der Erlösung in uns hineingepflanzt. Das ist mir jetzt so bewusst geworden, als den Unterschied zu den anderen Menschen, die dieses neue Leben nicht empfangen haben. Dieses neue Leben, die Perspektive, dieses neue Leben hat eine unglaubliche Ausrichtung. Und ich möchte es nicht geringschätzen, keinen Tag, was Gott an mir getan hat, als er dieses neue Leben in mich hineingepflanzt hat. Und ihr Lieben, dieses Leben ist natürlich im Moment wie ein Samenkorn. Das ist wie ein Samenkorn, das in uns hineingepflanzt worden ist. Wir können auch sagen, wie ein Angeld, das uns Gott gegeben hat, wie eine Vorausbezahlung für etwas, was noch kommen wird. Und dieses Same, dieses Angeld, ist noch nicht die Fülle. Aber weil wir dieses Angeld bekommen haben, werden wir die Fülle erleben. Ohne dieses Angeld bekommen wir die Fülle nicht. Und so unscheinbar es auch in meinem Leben oder in deinem Leben so im Alltag manchmal ausschaut, es ist das größte Angeld, das ich habe in meinem Leben überhaupt. Es gibt nichts Größeres als das, dass Gott dieses neue Leben in mich hineingepflanzt hat. Und dieses Angeld, es wächst heran im Laufe unseres Lebens. So wie ein Samenkorn, aus einem Samenkorn dann etwas wird, eine Pflanze. Und so wird es auch, ist es auch in unserem Leben, dass es heranwächst durch das Wirken des Heiligen Geistes, durch Prozesse der Heiligung und so weiter und so fort. Aber solange wir hier auf dieser Erde leben, ist es ein Angeld, ein Vorgeschmack. Ein Vorgeschmack auf das, was kommen wird. Und weil wir es noch nicht in dieser Vollendung, in dieser letzten Realität haben, schreibt ja auch hier der Apostel Petrus, dass uns Gott wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung. Hier kommt das Wort Hoffnung hinein. Und das Wort Hoffnung sagt, dass da noch etwas aussteht in unserer Zukunft. Etwas, was wir noch nicht haben. Aber mit diesem Wort Hoffnung meint natürlich Petrus nicht ein Gefühl, wie wir das mit dem Wort Hoffen so im normalen Sprachgebrauch haben. Ich hoffe, dass das so und so wird und dass es auch einmal Wirklichkeit wird, aber ich weiß es nicht genau. Es bleibt immer so die Möglichkeit der Enttäuschung, wenn man etwas hofft. Das hat mit diesem Wort Hoffnung gar nichts zu tun. Denn Petrus verwendet es nicht als ein Gefühl, sondern er meint mit dem Wort Hoffnung ein Hoffnungsgut, einen Inhalt. Er hat uns wiedergeboren zu einem Hoffnungsgut, also etwas, was ganz sicher ist, aber erst in der Zukunft auf uns zukommt. Und dann beschreibt er dieses Hoffnungsgut mit einem fantastischen Wort. Ich habe noch nie so intensiv nachgedacht wie in den letzten diesen Tagen über dieses Wort Erbe. Gott hat uns wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung hin zu einem tollen Erbe, das auf jeden von uns wartet. Ein unvergängliches, schreibt er noch dazu, ein unbeflecktes und ein unverweltliches. Verwelken, ja, vom unverweltliches, bares, verweltbares, so, Erbe. Er schreibt das noch sozusagen dazu. Gott hat uns neu geboren hinzu in die Richtung hin, zu einem Erbe, das ist unvergänglich. Ein Erbe, das ist unverwelkbar und es ist ein Erbe, das ganz rein ist. Und dann schreibt er dazu, und dieses Erbe ist in den Himmeln für euch aufbewahrt. Versteht ihr, was das für eine Bedeutung für mich hat im Moment? diese Worte? Ihr Lieben, Jesus hat für jeden von uns ein Erbe im Himmel aufbewahrt, sichergestellt. Ist das nicht toll? Ist das nicht großartig? Also, das ist wirklich ein Trost. Er hat für jeden von uns sein Erbe aufbewahrt. Es steht schon fest. Es ist sicher verwahrt. Es ist in dem Himmel schon reserviert. Mit meinem Namen. Es ist reserviert mit meinem Namen. Mit eurem Namen. Und der Unterschied zwischen der Uli und mir ist, dass sie es schon hat, ich noch nicht. Und ihr Lieben, aber ich sage euch etwas, ein Erbe, was ist ein Erbe? Ein Erbe ist ein Geschenk, das der Vater seinen Kindern gibt, einfach deswegen, weil sie Kinder sind. Erbe ist nicht Belohnung. Es steht auch in der Bibel etwas über Belohnung, das ist ein anderes Kapitel. Aber hier steht Erbe und darüber will ich etwas sagen. Das ist etwas, was der Vater aus Liebe zu seinen Kindern vorbereitet, weil wir Kinder sind. Das ist unabhängig von unseren Leistungen und alles, was wir sonst noch dazu. Es ist ein Erbe. Und ihr Lieben, wir sind schon Erben. Ich bin ein Erbe. Ein Kind ist von seinem Vater auch zu Lebzeiten ein Erbe. Auch wenn er das Erbe noch nicht in den Händen hält, auch wenn er es noch nicht erlebt, ich bin auch ein Erbe. Ich bin jetzt schon ein Erbe. Ihr seid jetzt schon Erben. Und dieses Erbe, das ist so feststehend, so sicher, dass der Apostel Petrus es beschreibt mit unvergänglich, mit unbefleckt und unverwelkbar. Ihr Lieben, das sind großartige Worte. Dieses unvergänglich. Seht ihr, das ist ein riesiger Unterschied zu jedem irdischen Erbe. Ein irdisches Erbe, das ist nicht unvergänglich. Das kann zu Ende gehen, das kann zerstört werden, das kann gestohlen werden, das kann. Aber dieses himmlische Erbe, das kann nicht gestohlen werden. Das kann nicht zerstört werden. Keine Macht der Welt ist in der Lage, mein Erbe zu stehlen, zu zerstören. Es ist aufbewahrt in den Himmeln. Der Vater wacht darüber, dass jeder von uns zu diesem Erbe kommt. Es ist unbefleckt. Ihr Lieben, dieses Erbe hat uns der Vater zubereitet aus reiner, makellosen Liebe. So sehr liebt mich Gott. Und so sehr liebt er dich, dass er aus seiner Liebe heraus ein makelloses Erbe, aus reiner Liebe und inhaltlich ist es etwas, wo nicht mal eine Spur von Sünde daran klebt. Da ist nichts mehr, was nicht vollkommen wäre. Ihr Lieben, da ist kein Makel. In menschlichen Erben, was man so bekommt, da sind oft sehr viele Makel. Wie Menschen auch manchmal Geld bekommen haben oder Erbe gewonnen, da gibt es so viele Möglichkeiten, wo etwas nicht rein ist. Da ist alles rein, alles perfekt rein, makellos. Es ist ein unverwelkbares, ihr Lieben, das berührt mich besonders. Was unverwelkbar heißt, es bleibt immer in Frische. Es wird nie verwelken. Jede Blume auf dieser Erde, wenn sie noch so schön ist und noch so blüht, eines Tages ist sie verwelkt. Und das passiert mit diesem himmlischen Erbe nicht. Es ist nach 100 Jahren, wenn es noch eine Zeit gäbe dann, genauso frisch wie am ersten Tag. Es ist in der Ewigkeit jeden Tag, wenn ich so sagen darf, frisch, frisch, frisch. Da wird nichts alt. Da wird nichts verblühen, So dass ich mich einmal daran gewöhne und sage, naja, jetzt ist schon, habe ich mich schon so lange daran gewöhnt, an dieses Leben in der Ewigkeit, jetzt ist schon fad. Ja, wir denken manchmal, was machen wir in der Ewigkeit, ja, alles das. Und ihr Lieben, das ist etwas, wo ich mir denke, das ist doch eine tolle Zusage. Es ist frisch, jeden Tag frisch. Es ist jeden Tag begeistert, jeden Tag, wenn es dann noch Tage gäbe, aber in alle Ewigkeit. Dieses Erbe, das Gott uns zugesagt hat. Dieses Erbe, das darin besteht, dass wir die Fülle und Vollendung dieses Lebens, das da schon in uns hineingepflanzt ist, erleben in Fülle. Könnt ihr euch das vorstellen? Fülle des Lebens? Ich kann mir es nicht vorstellen. Ich habe keine Ahnung davon. Dieses Erbe ist so groß, dass ich es mir nur so von den Worten der Bibel her sagen lasse. Mein Herz wird berührt total, aber ich kann mir es gar nicht vorstellen, in der Fülle des Lebens zu leben. Ihr Lieben, Erbe heißt, wir werden eines Tages Jesus gleich sein. Stellt euch das einmal vor. Das Auferstehungsleben, den Auferstehungsleib, das muss etwas unglaublich Gewaltiges sein. Und Jesus gleich zu sein. Das Erbe heißt, der Vater gibt uns alles, was ihm gehört. Der ganze Himmel gehört uns. Stellt euch das mal vor. Ich bin noch nicht verrückt, aber das ist etwas, was mich bewegt. Der ganze Himmel, alles, was dem Vater gehört, wir haben Anteil an dieser himmlischen Welt. Alles, was im Himmel ist, und das ist immer makel, alles gehört zu uns. Und das Schönste ist, die vollkommene, intime Vereinigung mit dem Bräutigam. Unvorstellbar. Das wird das Schönste. Für Ewigkeit, und die wird nie fad. Die wird nie ausgepowert. Die wird nie langweilig. Die nutzt sich nie ab. Das heißt unverweltlich. Versteht ihr? Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Jede menschliche Beziehung nutzt sich ab irgendwie. Ja? Aber das nicht. Das ist Erbe. Ihr Lieben, ich glaube, es war Mittwoch, jetzt in der vergangenen Woche. Ich bin schlafen gegangen, habe mich ins Bett gelegt und dann habe ich mir gedacht, dann habe ich so an die Uli gedacht und an das Leben, das sie jetzt hat. Und so angefangen zu denken und plötzlich sage ich fast laut, wow! Ja? Das ist ja so aus mir herausgekommen. Ja? Wow! So war das. Weil ich habe nämlich gerade an die Offenbarung gedacht. Wow! Die Uli ist jetzt überall dabei, was in der Offenbarung steht. Na, wenn ihr mal die Offenbarung lest, diese Szenen im Himmel, da muss man ja zu Boden fallen voller Ehrfurcht. Was sich da alles abspielt, diese Großartigkeit des Himmels, die uns beschrieben wird. Wow, die Uli ist dabei. So ist es mir gegangen. Und ihr Lieben, das hätte ich so gerne behalten. Dieses Wow. Nicht nur jetzt in dieser Situation. Über dieses Erbe, das auf uns zukommt. Und ihr Lieben, das Schönste, Gott hat es vorbereitet für uns. Bis auf den Tag, wo wir in dieselbe Stunde kommen wie die Uli, durch die Uli jetzt gegangen ist. Ob früher oder später, ist da nicht mehr wichtig. Es ist nur wichtig, dass wir dieses Erbe erlangen. Und jetzt schreibt der Apostel Petrus noch etwas, was mich sehr berührt hat. Nämlich er schreibt hier, dass Gott nicht nur dieses himmlische Erbe für uns aufbewahrt, sondern er schreibt, dass er auch mich als Erben bewahren wird hier auf Erden, bis ich dieses Erbe erlange. Ist das nicht toll? Ich könnte es ja hier verlieren. Aber er schreibt, dass Gott auch uns bewahrt, mich bewahrt, dass ich dieses Erbe nicht verliere, bis zu diesem Zeitpunkt hin, dass ich es in die Fülle dann bekomme. Er bewahrt das Erbe im Himmel auf, das vor mir liegt, und er bewahrt mich als den Erben. Dass ich ja dieses Erbe bekomme. Das sind zwei Dinge genannt, wie er das bewahrt. Eines, Er bewahrt mich als Erben durch die Kraft Gottes, so heißt es dort. Das heißt, die Kraft Gottes ist es, auf die ich mich hundertprozentig verlassen darf, dass er mich hindurchtragen wird durch dieses Leben bis hin zu diesem Erbe. Und das zweite ist Glaube. Und ihr Lieben, darum ist es so wichtig, dass wir den Vater darum bitten, dass unser Glaube nicht aufhört. So wie Jesus für Petrus gebeten hat. Das ist unsere Sache. Und wir können vom Glauben abfallen. Das ist gar keine Frage. Und dann ist auch dieses Erbe leider verloren. Aber der Petrus will seine Leute, die er, an denen er hier schreibt, und das sind Christen in der Verfolgung, das sind Christen in der Bedrängnis, das ist der Hintergrund dieses Briefes. Er will ihnen sagen, dass Gott ihnen helfen wird. Dass sie dieses Erbe, dass sie bewahrt werden durch die Kraft Gottes und durch Glauben, das heißt festhalten an Jesus. Das ist das Einzige, was wichtig ist. Festhalten an Jesus. Durch alles hindurch. Und da wird er uns auch in dieser Weise helfen, dass er uns hilft, dass wir da bewahrt werden bis zu dem Durchbruch in das eigentliche Erbe hinein. Halleluja, der Herr hilft mir und er hilft euch. Und darum schreibt auch Petrus hier, er bewahrt euch, auch wenn ihr jetzt eine kleine Zeit, schreibt er, eine kleine Zeit in Bedrängnis seid. Nun, das war eine große Bedrängnis, die die Christen damals in den Verfolgungszeiten zu erlitten hatten. Aber es ist eine kleine Zeit. Und durch diese Zeit der Prüfung hindurch, wo auch unser Glaube bewährt wird wie Gold, wie es hier heißt, durch diese Prüfungszeit hindurch wird er durch seine Kraft uns bewahren. Und der Petrus schreibt eben zu diesen Menschen, zu diesen ersten Christen in der Verfolgung, das Wichtigste, was in dieser Verfolgung ist, ist, dass ihr eure Perspektive nicht verliert. Dass ihr euren Blick habt auf dieses Erbe. Paulus schreibt es ja auch. Ich denke, schreibt er in Römer 8, Vers 17, ich denke, dass die Leiden dieser Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der zukünftigen Herrlichkeit, die an jedem von uns offenbart werden soll. Römer 8, Vers 17. Ich denke, dass die Leiden dieser Zeit nicht ins Gewicht fallen im Blick auf die zukünftige Herrlichkeit, dieses Erbe, das an jedem von uns offenbart werden soll. Und ihr Lieben, das ist echter Trost. Auch in Anfechtungen, auch im Leiden. Es ist nur eine kleine Zeit. Auch wenn manchmal Leiden Jahre dauern, aber im Verhältnis mit der zukünftigen Herrlichkeit ist es, fällt es nicht ins Gewicht. Und Petrus sagt, wenn du in diesem Leiden bist und den Herrn nicht verstehst und, dann halte deinen Blick auf dieses Erbe. Auf dieses Erbe, das dir niemand nehmen kann. Auf dieses Erbe, wo Jesus sagt, wie wir es gerade vorhin auch am Anfang gelesen habe, niemand kann meine Schafe aus meiner Hand reißen. Versteht ihr? Er hat es aufbewahrt. Das Erbe, niemand. Keine Macht. Und wo unser Blick auf dieses Erbe fällt, fällt natürlich noch mehr unser Blick auf den, der dieses Erbe für uns zubereitet hat, und das ist Jesus. Ihr Lieben, der Blick auf ihn steht noch einmal höher als der Blick auf das Erbe. Beides gehört zusammen. Denn er hat dieses Erbe für uns geschaffen. Und darum endet der Apostel Petrus hier in diesem Abschnitt, da geht er dann noch weiter, indem er sagt, er, dieser Jesus, der euch dieses Erbe geschaffen hat, ihn habt ihr lieb, obwohl ihr ihn nicht gesehen habt. Auf ihn setzt ihr euer ganzes Vertrauen, schreibt er, obwohl ihr ihn jetzt noch nicht seht. Und dann heißt es, und ihm
jubelt ihr entgegen mit unaussprechlicher und verherrlichter Freude. Jedes einzelne Wörtchen ergreift mich. Diesen Jesus, der dieses Erbe geschaffen hat, in allem Leid, ihn liebt ihr, obwohl ihr mit euren äußeren Augen nicht gesehen habt. Auf ihn setzt ihr euer ganzes Vertrauen, obwohl ihr ihn nicht schaut im Moment. Und ihm jubelt ihr entgegen. Es ist so, es ist nicht nur die Freude über Jesus, sondern es ist die Freude an der Begegnung mit Jesus, wenn wir ihn sehen werden und er uns das Erbe austeilt. Ihm entgegen, ihm jubelt ihr entgegen. Wir jubeln nicht nur über ihn, das ist selbstverständlich, dass das hier auch im ganzen Text drinnen ist, aber es meint auch, wir jubeln ihm entgegen mit unaussprechbarer, verherrlichter Freude mitten in diesem Leben, das nicht immer nur schöne Seiten hat, sondern auch Schattenseiten hat. Ihr Lieben, das möchte ich sein. Ihn zu lieben, obwohl ich ihn nicht sehe, so wie die Uli ihn jetzt sieht. Ihn zu vertrauen, obwohl ich ihn noch nicht so schaue. Und ihm entgegenzujubeln. Bis zu dem Tag, wo ich ihn sehen werde in Herrlichkeit, so wie die Uli ihn jetzt sieht. Mit unaussprechlicher Freude, das soll mein Herz prägen. Das soll unser Herz prägen. So werden wir attraktiv für eine verlorene Welt. Bin überzeugt davon. Und ich glaube, dass das die Bewegung ist, die Gott neu wieder auslösen möchte, jetzt gerade auch durch dieses Geschehen, nicht nur durch dieses, aber er benutzt dieses Geschehen, um uns hineinzuführen in diesen Jubel über diesen Jesus und über das tolle Erbe, das jeder von uns hat. Ihr Lieben, nichts, was wir in dieser Welt erleiden, ist in irgendeinem Vergleich mit der Herrlichkeit dieses Erbes. Und das soll uns jeden Tag vor Augen stehen. Und jeden Tag eine Sehnsucht auslösen. Nicht, dass wir hinweg uns schwindeln über die Dinge dieser Welt und das Leiden verharmlosen. Das hat überhaupt nichts zu tun. Denn das, was Gott meint, ist nicht, dass er uns über diese Leiden hinweghebt, sondern dass uns durch diese Leiden hindurch mit dem Blick auf ihn und sein herrliches Erbe hindurchträgt in einem Jubel innen. Das möchte ich. Und ich glaube, dass viele Menschen letztlich danach Sehnsucht haben. Ich schließe mit einem Traum. Darf ich das Bild jetzt mal einblenden? Vielleicht kann man das... Ich glaube, es ist der letzte Traum gewesen von der Uli. Ich weiß es aber nicht. Ich habe es noch nicht nachgeprüft. Sie hat geträumt, sie war in einem, einige wissen schon, sie waren in einem, so wie in einer Lobby, in einem Hotel. Da waren viele Menschen. Und eine ganze Seite dieses Raumes oder Hotels war nur Glas. Und alle haben hinausgeschaut. Und plötzlich geht eine Braut, das soll eine Braut jetzt sein, ja? Eine Braut vorüber. Und sie haben alle fasziniert auf diese Braut geschaut und plötzlich kam ein ganz starker Wind. Und dieser Wind hat diese Braut erfasst, so wie man das ja auch hier jetzt ein bisschen sieht. Und hat sie nach vorwärts getrieben, so dass sie nicht mehr gehen konnte, sondern sie musste laufen. Sie musste ihre Schritte beschleunigen. Und es war so lustig anzuschauen, so leichtfüßig auch anzuschauen, dass alle gelacht haben da herinnen in diesem Raum, wie da diese Braut so vorangetrieben wurde. Und dann gab es noch einen zweiten Teil, aber der ist jetzt nicht wichtig. Aber ihr Lieben, das ist ein Bild geworden, ein grundsätzliches Bild, aber es ist auch ein Bild für das, was mit der Uli geschehen ist. Der Wind des Heiligen Geistes hat die Uli erfasst und hat sie als die Braut Christi direkt in die Arme ihres Bräutigams getrieben. Das ist mein Trost. Deswegen habe ich letztes Mal gesagt, ich bin nicht eifersüchtig. Wenn dieser Bräutigam ruft, dann bin ich nicht eifersüchtig. Jetzt ist sie in seinen Armen. Was bin ich im Vergleich zu ihm? Ihr Lieben, das ist passiert, weil es auch so schnell geschehen ist. Es war wirklich, wie wenn der Wind des Geistes gekommen wäre und hätte die Uli weggenommen, weggefegt, mit Windeseile, aber wohin? Direkt in die Arme des Bräutigams. Das Bild hat die Angelika gefunden irgendwo. Das wird jetzt überall bei mir irgendwo aufscheinen, so. Das ist das Bild. Versteht ihr? Das ist nicht irgendein Tod. Sondern der Wind des Geistes hat die Uli in die Arme ihres Bräutigams getrieben. Und sie hat jetzt Anteil an diesem herrlichen Erbe. Ihr Lieben, das ist ein Bild für jeden von uns. So sollen wir hier leben. Ob unser Leben noch 50 Jahre dauert oder morgen zu Ende ist. Der Heilige Geist möchte uns zuerst zubereiten als seine Braut und dann immer mehr und mehr mit einer größeren Geschwindigkeit, das heißt mit einer größeren Sehnsucht, einer innerlichen Sehnsucht, das ist nicht zeitliche Geschwindigkeit, sondern eine Intensität unserer Sehnsucht mehr und mehr in die Arme Jesu treiben. Das ist die Bewegung von jedem von uns, die hier geschrieben ist. Das berührt mich. Dafür ist die Uli jetzt ein Modell. Ja? Eine Botschaft. Die bleibt. Und das ist wichtig. Amen. Herr Jesus, wir danken dir so sehr, dass du ein wirklich großer Gott bist. Und Herr, es ist wirklich unfassbar, was du für ein Erbe für uns bereitet hast. Und ich bitte dich jetzt, Herr, dass du in jedem Einzelnen von uns die Gewissheit, dass dieses Erbe wirklich du jedem von uns als deinen Kindern, die dir gehören, zugedacht hast, aufbewahrt ist, verwahrt ist, für jeden von uns, dass du diese Gewissheit verstärkst. Lass heute was passieren in uns, Herr. Lass heute etwas geschehen von einer neuen Perspektive, in unseres Lebens, die nach vorne gerichtet ist, nicht nach hinten, nach vorne gerichtet ist, auf dich hin und auf dieses Erbe hin. Und danke, Herr. Wir können immer nur sagen, danke, 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 danke. Und lass unser Leben eine Widerspiegelung sein davon. Von dem, was du aus uns gemacht hast, dass du dieses neue Leben jetzt schon in uns hast. Herr, es ist jetzt schon in uns. Lass uns das bewusst werden. Es ist jetzt schon uns und es geht in Riesenschritten dieser Verherrlichung entgegen und diesem herrlichen Erbe und dieser Vereinigung von uns mit dir, Herr Jesus. Und wir danken dir, Herr, dass du uns auch bewahrst auf diesem Weg, dass du uns Glauben bewahrst, dass du uns so viel Kraft zur Verfügung stellst, dass wir durch alles hindurch, was auch Leid bedeutet, hindurchgehen im Blick auf dich, den Bräutigam, der auf uns wartet. Im Blick auf dich als den Bräutigam, der sein Erbe uns austeilt. Herr, so dürfen wir leben getrost, jede Minute unseres Lebens. Und ich danke dir, Heiliger Geist, dass du das in uns hervorbringst, dass es eine Welle ist, die uns alle jetzt erfasst von dieser herrlichen Perspektive, die du uns als deine Kinder in unser Leben gelegt hast. Gepriesen, gepriesen, gepriesen sei dein Name. Amen.